Diese Männer töten die Frauen, weil sie sie hassen, nicht weil sie sie lieben. Das ist keine Beziehungstat, das ist ein strukturelles Problem. Iris Brandt.
Beziehungsgewitter. Ein Podcast von und mit Timo Uhlenbrock und Thorsten Dittmar.
Ja, man merkt am Zitat, dass wir heute schon wieder leider jetzt kein so ganz lustiges Thema haben, aber dazu kommen wir gleich.
So sieht's aus.
Genau, wir stellen uns erstmal vor. Timo, fangen heute mal an. Ich habe vergessen,
wer es ist. Achso, ja, gut. Man weiß es aber nicht mehr. Ne? Mein Name ist Timo Uhlenbrock. Ich arbeite in der sozialadministrativen Jugendhilfe und war Familienhilfer und bin Diplompädagoge und habe diverse Fortbildungen zu unterschiedlichen Themen selbst genießen dürfen und darf sie dann auch wieder weitergeben.
Ein Multiplikator.
Quasi.
Habe ich gelernt. So heißt das.
Schön. Also muss ich auch ein bisschen anders immer gestalten.
Ja, ne? Selbstverständlich.
Sehr schön.
Wer gut, aber was will man auch sagen? Ja, ich bin immer noch Thorsten Dittmar. Ich bin Diplom-Informatiker, arbeite als Softwareentwickler seit 20 Jahren. Und wir machen seit mittlerweile über 2 Jahren,
Timo. Über 2?
Ja, wir sind nämlich in Folge 25, machen wir den Podcast Beziehungsgewitter zu diversen Themen, die Beziehungen erschüttern können.
Ja, und in den letzten Folgen erschüttert es wahnsinnig, weil es waren sehr ernste Themen.
Ja,
tatsächlich. Und es ist immer die Frage, machen wir mal ein lustiges Thema? Ja, da müssen wir uns, also heute wird es nicht lustig.
Nee.
Aber wenn ihr Ideen habt, nochmal, ne, dann schickt uns mal das ruhig zu, ne, weil, dass wir auch mal Themen aufgreifen, die durchaus ein wenig humoristischer gestaltet werden können. Nicht, dass Thorsten und ich versuchen, in jedem ernsten Thema auch humoristische Beiträge zu leisten. Nee, aber manchmal kommt das auch nicht
mag, so gut. Mag eventuell unpassend sein. Nein, genau. Nee, wie zum Beispiel ist auch beim letzten Thema, wobei da war es ja zwischendrin auch
ja, da war es auch ein bisschen aufgelockert.
Ja, ne? Wir haben uns über Depressionen unterhalten mit
allein das?
Mit der lieben Melanie Sohl. Genau, und haben wir denn Feedback bekommen, Timo? Ich kriege ja keins.
Ich habe schon Feedback bekommen, genau. Was auf jeden Fall mal spannend war und was irgendwie die Hörer und Hörerinnen ganz, ganz interessant fanden, dass wir Outtöne von außen reingeschnitten haben, dass wir quasi auch Leserbriefe vorgelesen haben, ne, und dass wir darauf Bezug genommen haben. Das war mal eine ganz andere Vorgehensweise, wie wir sonst so gemacht haben. Und das kam recht gut an. Ja. Also es war, wirkte dadurch auch sehr aufgelockerter, ja. Und insofern können wir überlegen, auch genau solche Methoden oder solche Ideen weiterhin ausbauen und aufgreifen und das auch in die weiteren Folgen mit aufnehmen. Also das fand ich ganz gut.
Inhaltlich?
Thema Depression ist jetzt ein schwieriges Thema, aber es wurde auch sehr gut quasi aufgearbeitet. Die Beiträge von Melanie Sohl waren einfach sehr ruhig, sehr platziert. Es gab dann wieder natürlich immer wieder so ein Feedback, wir müssen die Gäste noch mehr ausreden lassen. Das kommt immer wieder mal als Feedback.
Ja.
Da müssen wir, wir arbeiten dran.
Ja, und nicht immer so dazwischen. Es gibt halt Quaken. So viel zu sagen, ne?
Ja, ich weiß.
Also, ja.
Also es ist immer so, dir brennt was auf den Nägeln und mir auch und dann müssen wir dazwischen quaken. Aber vielleicht können wir da in den weiteren Folgen mal noch ein bisschen mehr drauf Rücksicht nehmen. So,
genau.
Aber
heute haben wir ja auch die Chance.
Ja, ne? Wir können sie einfach reden lassen.
Haben wir gleich zwei Gästinnen. Sie schütteln schon den Kopf.
Richtig, auch spannend. Ja.
Ja.
Bevor wir, das Thema werden wir jetzt sagen. Letztendlich kam das aus dem Eingangszitat schon heraus. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Femizide, Gewalt gegen Frauen. Ein sehr ernstes Thema, was auch in den letzten Jahren sehr an Öffentlichkeitswirksamkeit gewonnen hat. Und deswegen haben wir uns diesem Thema gewidmet und wir haben zwei fantastische Gäste am Start. Das ist einmal die Ulrike Rister und auf der anderen Seite Melanie Lange-Wege. Sie beide werden sich gleich vorstellen und auch mit dem, was sie tun, was sie machen und warum sie hier im Podcast sind.
Wer von euch mag anfangen?
Wir sind übrigens
sind wir sich gegenseitig
ganz kurz, aber ja, das finde ich gut.
Nick. Total gut.
Aber wir sind zu viert diesmal.
Ja, genau, wir sind zu viert. Und wir haben sowohl die Melanie-Dichte hochgehalten, als auch heute die doppelte Anwaltsdichte. Aber
ich wollte gerade sagen, das ist so toll.
Okay, Melanie, stimmt, fang mal an.
Ja,
Melanie fängt an.
Ja. Ich muss anfangen. Okay, mein Name ist Melanie Langewege. Ich bin Rechtsanwältin und Notarin und Fachanwältin für Familienrecht.
Ja, und auf der anderen Seite Ulrike Ristau, auch Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht.
Genau. Das ist eine interessante Mischung für dieses Thema, könnte man denken, wenn man jetzt zuhört. Da kommen wir aber jetzt im Verlauf des Podcasts auch zu. Ja, wir beschäftigen uns mit dem Thema Femizide. Bevor ich meine Thesen vorlese beziehungsweise gleich platzieren werde, was verbindet ihr mit dem Thema Femizide? Und da frage ich, das ist mal eine ganz andere Herangehensweise. Was sind für euch Femizide? Ulrike, fang mal an. Was ist das?
Femizide sind Verbrechen an Frauen, weil sie Frauen sind. Mhm. Das muss jetzt kein Tötungsdelikt sein, das können auch andere Körperverletzungsdelikte und so weiter und so fort sein.
Mhm. Okay.
Da kann ich nichts hinzufügen.
Doch, habe ich gedacht, da kommt ein bisschen mehr noch, oder?
Nein. Na, was soll ich denn dazu sagen, wenn die Strafrechtlerin vorlegt?
Er hat mich extra als Erste gefragt.
Das Widerspruch kann zu Problemen führen. Nein, tatsächlich.
Die frage ich aber auch.
Ja, ja, ich weiß. Und wir haben da im Vorfeld auch drüber gesprochen.
Kurz.
Und tatsächlich, ich kenne den Begriff jetzt, aber noch nicht so lange. Also erst so seit ein paar Jahren ist der so im Sprachgebrauch angekommen. Ich habe das früher immer so ein bisschen in diesen Ehrenmord, ne, hat Kontext. Man mal gehört, dass das passiert. Ist jetzt auch nicht täglich passiert so. Aber da habe ich das immer so ein bisschen verortet. Aber ich meine, dass ich jetzt mal irgendwann eine Statistik gelesen habe, dass quasi jeden Tag wie viele Frauen
Femizide zum Opfer fallen? Kann ich jetzt konkret sagen, also es ist eine Statistik aus 2024,
ja.
Sind 304 Frauen getötet worden.
Pro Tag?
Nein.
Insgesamt. Also pro Tag, also knapp pro Tag eine.
Also
wir sprechen.
Aber das ist noch nicht ganz, also das ist nicht ganz validiert, das können, ne, sondern das zählen auch andere Delikte, aber jeden zweiten Tag.
Okay, genau, muss ich darauf geeinigt. Jeden zweiten Tag in Deutschland eine Frau
weil sie eine Frau ist.
Ermordet. Aber es zählen ja bestimmt auch andere Gewalttaten noch. Femizid, Homizid, das ist ja immer so mit dem tödlichen Ausgang verbunden.
Genau, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Straftaten, die sich gegen Frauen richten, weil sie Frauen sind. Okay. Das Schlimmste ist natürlich das Tötungsdelikt, ist ganz klar. Wobei da dann immer das auch rechtlich total schwierig ist, weil viele, ich sage jetzt mal Männer, die ihre Frauen töten, das ist ja das, wovon wir beim Femizid in der Regel ausgehen oder Lebensgefährten, Lebenspartner. Früher war das so, dass der Bundesgerichtshof gesagt hat, es ist nur ein Totschlag, also kein Mord, weil diese Tötungsdelikte, weil die Frau eine Frau ist und vielleicht nicht so ganz das macht, was der Mann gerne möchte, nicht unbedingt ein Mordmerkmal aus Sicht der höchsten Richter erfüllt hatte. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Das ist aber noch nicht so lange her.
Ist ja auch gegen das Ehegelübde, ne? In guten wie in schlechten Zeiten.
Das wurde dann unter die niedrigen Beweggründe dann irgendwie mal sortiert, ne?
Okay.
Also, und das ist ja eigentlich das Schockierende, ne? Dass man sagt, das ist wir Juristen sagen einfacher Totschlag, ja? Wenn ein Mann seine Frau tötet. Und nur wenn ganz, ganz, ganz heftige Gründe aus Sicht, niedere Beweggründe vorliegen, ist es auch ein Mord. Denn dieses Mordmerkmal muss dann vorliegen. Und das ist schon wirklich ziemlich heftig.
Ja.
Aber da hat sich ja was gewandelt.
Hat sich was getan, genau.
Also indem man das jetzt auch erstmalig jetzt erfasst. Aber ganz spannend ist, als ich die Statistiken durchgelesen habe, dass das in 2024 noch gar nicht so, wurde nicht erfasst. Mhm. So. Sondern dann gab es eine große Pressekonferenz, da hieß es, jeden Tag stirbt eine Frau aufgrund eines Femizid. Das haben sie dann wieder korrigiert, ja, und haben gesagt, so können wir das gar nicht richtig statistisch darstellen. Aber man hat sich darauf geeinigt, also jeden zweiten Tag stirbt auf jeden Fall eine Frau in Deutschland, weil sie eine Frau ist. So,
okay.
Aufgrund eines Tötungsdelikt.
Jetzt komme komm ich natürlich wieder mit dem Vorurteil, was ich so hatte. Ach, sorry, wolltest du was sagen, Melanie?
Nee, ja, doch. Das war die Aufforderung von Ulrike, ich soll was sagen.
Aber ja. Ah, okay.
Nein, warte, ja, ich höre zu. Du darfst gleich. Nein, ich will auch gar nichts sagen.
Aber gleich.
Nein, die Frage, die ich jetzt habe, ist, gibt es denn jetzt in der Statistik, die du da vorliegen hast, nicht nur die nackte Zahl an sich, sondern ist es denn belegbar, dass es in vielen Fällen religiös oder kulturell bedingt ist? Oder kann man das nicht belegen und ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem?
Letzteres?
Um gleich mal den AfD-Leuten, die jetzt sagen, haha, den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es ist so nicht rauszuklassifizieren. Ich glaube, was gerade Ulrike meinte, das fand ich nochmal ganz spannend, also über Femizid, also Tod, Tötung, aber es fallen ja noch viele, viele andere Straftaten darunter, die passieren, weil Frauen Frauen sind. So, ja, und da kann ich nur noch mal sagen, auch da sind steigende Zahlen in 2024 in allen Bereichen der Sexualdelikte, häusliche Gewalt, Tötungsdelikte bezogen auf Frauen sind gestiegen. So um 8-9%. Körperverletzungsdelikte ist alles gestiegen. Tötungsdelikte an sich sind gesunken, ja, in der Statistik 24. Ne? Also das finde ich nochmal ganz spannend, das einfach darzustellen. Man kann es aber jetzt nicht so herausklassifizieren, ne, mit welcher Motivation, also gerade religiös oder kulturell bedingt, diese Tötungen vonstatten gegangen sind.
Da müsste man jeden Fall im Einzelnen sich anschauen. Einzelnen gucken, und müsste dann gucken, genau, was da vordergründig.
Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass, ne, also ich meine, wie gesagt, das war jetzt kein Thema, was ich jetzt über die letzten Jahre krass auf dem Schirm hatte, aber es kommt ja immer mehr hoch und dann habe ich mich so dran erinnert, dass das halt früher so in diesem Kontext, das hat man halt ab und zu mal gehört.
Ja, ne? Das stimmt.
So, genau. Und ich glaube, dass das schon was ist, was bei den Leuten so verhaftet ist.
Ist ja in den Fokus, also wirklich auch in den Fokus geraten, Gott sei Dank, ja. Durch spektakuläre Fälle. Also so muss man es, glaube ich, sagen, oder Ulrike?
Ja, das
also
kann man schon durchaus so sagen.
Weltweit auch.
Also genau. Das geht ja dann auch durch die Presse, genau.
Das geht durch die Presse.
Ja.
Ne, und dann schaut man sich die Geschichten genau an. Und wer True Crime hört in Podcasts, wird immer wieder damit konfrontiert sein. Und das ist ein gesellschaftliches Phänomen und auch Problem. Ja. Und ich glaube, da muss man einfach mal genau hinschauen. Das tun wir auch heute. Ne? Und wir kommen ja dann weiter. Ich hatte ja Thesen mitgebracht.
Ja, warte mal ganz kurz.
Nee, weil du
hast ja. Nee, ich will deine Thesen gar nicht hören.
Nein, keinen Bock auf
nein, du
These,
hast. Melanie, Timo hat gesagt, dass verschiedene, nenne ich mal, Straftaten jetzt in diesen Bereich Femizid fallen, unter anderem zum Beispiel auch häusliche Gewalt. Das ist ja dann wieder so ein Thema, wo du wahrscheinlich.
Ja, gut, das ist das,
wo mit befasst
klar,
bist. Aber wo. Also, wie grenzt man denn jetzt, also ich meine, häusliche Gewalt hatten wir jetzt schon mehrfach als Thema, ja, also
in verschiedenen Facetten.
In verschiedenen, ne, was passiert mit den Kindern bei häuslicher Gewalt und so weiter so weiter. Also da warst du ja auch schon öfter da. Aber wie, also ist da der Femizid jetzt im Bereich häuslicher Gewalt so das Oberthema? Oder gibt es spezielle Dinge, die passieren müssen, damit es entsprechend klassifiziert wird als Femizid? Oder weißt du, was ich meine?
Das ist eher eine Frage für Ulrike.
Warum? Nein, ich will dich jetzt auch mal was fragen, damit du auch mal was sagst.
Nee, ich glaube, wie in familiengerichtlichen Verfahren oder so, ne? Thema häusliche Gewalt.
Ja,
ne?
Gut, in familiengerichtlichen Verfahren, also mit die Berührungspunkte, die ich habe, sind ja mit den Tatbeständen des Gewaltschutzgesetzes.
Genau.
Und da ist der Femizid erstmal, also da muss es nicht klassifiziert werden können unter ein Femizid.
Gut.
Sondern es muss der Tatbestand der Tatbestand des Gewaltschutzgesetzes eröffnet sein.
So, okay. Jetzt dann fangen wir damit an, bevor wir mit den Thesen kommen. Gewaltschutzgesetz. Mhm. So, was ist das? So.
Was ist das Gewaltschutzgesetz?
Ja.
Ein Gesetz zum Schutz vor, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, häuslicher und partnerschaftlicher Gewalt.
Mhm. Was beinhaltet das im Einzelnen? Also was kann man daran, also was können dann Familiengerichte zum Beispiel entscheiden?
Familiengerichte können Kontaktverbote entscheiden, Näherungsverbote. Was ist das so das Klassische? Ich muss gerade mal überlegen, was ich da so schreibe in meinem Antrag.
Genau,
also das sind eigentlich die klassischen Elemente. Also Kontaktaufnahmeverbote, sei es über Fernkommunikationsmittel, also WhatsApp, Telefon, E-Mail und dann ganz natürlich auch ganz klar Näherungsverbote. Also sich nicht nähern, nicht auf der Arbeit auflauern, nicht auf So ein bisschen Meter näher.
Heißt aber ja dann schon, da muss dann schon was passiert sein, damit das Gericht überhaupt tätig geworden ist.
Ja.
Oder kann eine Frau auch sagen, hier passt mal auf, ich habe echt Angst, dass da was passiert, macht mal bitte präventiv was.
Nee, das geht nicht.
Okay.
Das haben sie, das war gut. Das kommt auch genauso rein.
Schön, dass ihr euch einig seid.
Nein, das geht nicht.
Leider muss tatsächlich erst irgendwas passiert sein.
Okay. Das wird man
oder zumindest so genau angedroht worden sein, dass es, ne?
Ja, also wir hatten vorhin auch im Vorfeld aber schon sehr emotional über dieses Thema diskutiert. Das heißt, das passt ja ein bisschen jetzt zu meinen Thesen. Das ist jetzt der Übergang zu den Thesen. Und zwar, Femizide können aufgrund unserer Rechtsprechung, Klammer auf, Papiertiger, nicht eingedämmt werden. Unsere Gesellschaft ist noch nicht so weit, Gleichberechtigung tatsächlich zu leben und die Rechte der Frauen oder an sich die Frauen zu schützen. Die Präventionen sind in keiner Weise ausreichend.
Das würde ich so unterschreiben. Das
ja, ist danke, klar. Dann machen wir den Podcast zu.
Das war ja, genau, 16 Minuten.
Die kürzeste Folge überhaupt. Nein, wir gehen da ja mal rein jetzt.
Aber das ist ja genau der Punkt. Wir haben jetzt diesen Beschluss nach dem Gewaltschutzgesetz. Das sieht ja dann ganz toll aus, liest sich auch ganz prima, wird dann irgendwie demjenigen zugestellt. Die Frage ist halt nur, lässt sich jemand, der wirklich so gewalttätig ist, von so einem, ich sag jetzt mal Wisch, auch wenn das die Richter wahrscheinlich nicht gerne hören, beeindrucken? Ich habe da so ein bisschen Zweifel. Ich weiß nicht, wie die Melanie das sieht, aber kann sie ja gerade was zu sagen.
Definitiv. Also das macht glaube ich, Eindruck bei, ich sag mal in Anführungszeichen, bei einem Ersttäter oder bei jemandem, dem sein Gewaltpotenzial vielleicht noch nicht so ganz bewusst war. Also da ist meine Erfahrung, macht schon ein bisschen Eindruck, ne? Wenn man plötzlich so eine Gewaltschutzverfügung fängt vom Familiengericht. Aber ich glaube, der wirklich seiner Partnerin was antun will, den juckt das relativ wenig.
Das sehe ich auch so, ganz genau. Und letztendlich ist das ja so, wenn jemand verstößt gegen diese Beschlüsse nach dem Gewaltschutzgesetz, ist das ja eine neue Straftat. Aber auch das ist den meisten, ich sage jetzt mal, relativ egal. Also wenn die das drauf anlegen, leider, dann ist das mit dem, wie war das mit dem Papiertiger? Dann kann man das leider...
Und familienrechtlich kannst du es nur sanktionieren mit einem Ordnungsgeld. Ja.
Achso, das heißt, derjenige verstößt gegen das Gewaltschutzgesetz oder beziehungsweise auf die Anordnung,
genau,
wie auch immer.
Genau.
Und dann kann man nur darauf reagieren, auf
stellt einen Ordnungsgeldantrag. Genau, weist das Gericht darauf hin.
Nochmal.
Genau.
Das ist noch nicht mal eine Straftat.
Genau.
Kann man die Polizei nicht rufen?
Der Polizei wird der Gewaltschutzbeschluss ja auch zugestellt.
Genau, das heißt aber, wenn die Frau, also nur plastisch, aber die Frau ist zu Hause, es gibt einen bestehenden Beschluss und der Typ kommt trotzdem an die Tür und hämmert dagegen.
Mhm. Dann kannst du natürlich die Polizei
rufen. Ja. Was passiert dann?
Naja, also wie gesagt, familienrechtlich kann ich nur einen Ordnungsgeldantrag stellen. Strafrechtlich mag es dann, weiß ich nicht, Hausfriedensbruch sein oder was weiß ich.
Nee, das ist ein Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz. Das ist ein Straftatbestand.
Das ist ein Straftatbestand?
Das ist irgendwie, ja, genau.
Okay.
Und dann sind wir ja bei dem Thema, das hatten wir ja eingangs und im Vorfeld schon besprochen. Wie schnell ist denn die Polizei da?
Ja.
Das muss man mal ganz klar sagen. Also das heißt, wir haben dann diesen Beschluss, der steht vor der Tür, ne, wie du es gerade gesagt hast, der klopft. Und die Frau hat Angst, weiß nicht, was passiert. Dann ruft sie bei der Polizei an. Und dann haben die diese Fälle leider halt auch häufiger. Das muss man auch mal sagen. Und dann ist es unter Umständen schwierig, den dann wieder genau, wenn er weg ist, dann überhaupt aufzufinden oder aber im schlimmsten Fall zu verhindern, dass irgendwas passiert. Also deswegen finde ich schon dieses Gewaltschutzgesetz, ich bin kein großer Fan davon, ich gebe das ganz offen und ehrlich zu. Okay. Ich finde das ziemlich mit heißer Nadel gestrickt und weiß nicht, ob das präventiv wirklich so viel bringt, wie wir alle gehofft haben, dass es bringt, sage ich mal.
Warum mit heißer Nadel gestrickt?
Ja, weil es halt schon auch sehr... ich sag mal, akademisch ist, ja. Das ist also nicht so wirklich praktisch, ja. Dann wiegen sich die Frauen in Sicherheit. Ja. Ich habe doch diesen Beschluss und der darf doch nicht. Und dann steht er vor der Tür.
Ich würde vielleicht gerne mal das Pferd, jetzt habe ich dich zwar unterbrochen, aber ich würde vielleicht das Pferd gerne mal von hinten aufzäumen. Und ich würde mal fragen wollen, warum gibt es denn überhaupt so eine hohe Anzahl Straftaten von Männern an Frauen? Einfach, weil sie schwächer sind, in Anführungszeichen? Oder warum ist das so? Also woher kommt das? Also warum brauche ich ein Gewaltschutzgesetz? Wie gibt es auch das Umgekehrte? Also ich meine,
das Gewaltschutzgesetz gilt natürlich auch umgekehrt.
Nein, also ich meine, wie das könnte man ja mal Fallzahlen gegeneinander halten. Und da wird natürlich, kannst du gleich sagen, wird natürlich bei rauskommen, dass das Verhältnis von Männern, die Frauen gegenüber gewalttätig sind, viel höher sind als umgekehrt, aber auch andere Fälle vorhanden sind. Nur die Frage, die sich mir ja stellt, ist, was ist der Auslöser? Also
Das ist keine juristische Frage.
Ich weiß, dass das keine juristische Frage ist.
Das ist eine gesellschaftliche Frage.
Gibt's da Untersuchungen zu? Ja, also ich habe zu meiner Frau vorhin gesagt, ich bin mal gespannt, ob ich zu dem Thema überhaupt heute was beitragen kann. Sagt sie, ja, Gott sei Dank.
Das naja, also das ist jetzt Mutmaßung. Also ich meine, ich
habe gedacht, das hat ja schon steht mal mit irgendwas dem, in deinem Schauenschrieb, den ich nicht gelesen habe.
Da hätten wir uns jetzt mit den Gesetzgebungsmaterialien mal beschäftigen müssen, aber das habe ich jetzt nicht getan.
Es geht um Statistiken, aber also ich glaube, das ist wirklich ein gesellschaftliches, politisches Problem und das hat was mit dem Patriarchat zu tun, das glaube ich schon, was in vielen, nicht nur übrigens in Deutschland, sondern auch in vielen, vielen anderen Ländern jahrelang Einzug gehalten hat. Und das ist schon dieses Obersticht unter in dem Form stärker. Schwächer.
Kann es damit zu tun haben, dass Frauen selbstbewusster werden und die Männer sich in ihrer Rolle gefährdet fühlen?
Finde ich spannend.
Hier zumindest schon, würde ich sagen. Aber ich glaube, es gibt schon in anderen Teilen der Welt eben das nicht so. Ja,
also da sind zum Beispiel, wir schon, was im Iran passiert ist, wo Frauen reihenweise ihre Kopftücher weggeschmissen haben und dafür jetzt alle aufgehängt oder erschossen werden.
Genau.
Mutig,
sehr
mutig.
Das ist die eine Seite. Ja. Und dann haben wir aber trotzdem die andere Seite. Da haben wir, glaube ich, in der Folge zur häuslichen Gewalt oder danach über Gaslighting auch gesprochen, ist, dass Frauen aber auch so die Wünsche nach einem den Beschützer immer noch haben. Ne? Und jetzt im Allgemeinen, ne? Und so derjenige, der passt auf mich auf, ne? So, keine Ahnung, ja. Also
ja, ich konnte mich in die eine Rolle nicht einfinden.
Kann mich in die andere auch nicht einfinden. Ne?
Wie kann man in so einer Beziehung
jetzt sitzen wir mit zwei Frauen hier, die müssen
jetzt sich gleich mal ne? Versuche ich mich in die andere Rolle reinzufinden und versuche rauszufinden, was kann denn da anders dafür sein?
Ich glaube, dass Frauen heute einfach viel eher bewusst ist, was man sich nicht gefallen lassen muss. Also das glaube ich einfach, was früher vielleicht selbstverständlicher war oder was man hinzunehmen hatte, in Anführungszeichen, ne?
Also sozusagen, es braucht jetzt heute mehr Gewalt, um die Frau zum Schweigen zu bringen.
Ja, das sagst du jetzt. Nein,
nein aber so.
Aber nein, also ich glaube, das einfach, also ich erlebe das auch so in Beratungsgesprächen oder in der konkreten Situation, dass manchmal den Frauen gar nicht bewusst ist, dass das nicht okay ist, was sie da erleben. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein einfach mehr durchdringt und
eine gesellschaftliche
gestärkt wird.
Sensibilisierung.
Also, dass manche Sachen, wenn ich dann sage oder ich kriege WhatsApp-Chat-Verläufe gezeigt und ich sage, ey, das ist Stalking. Wie? Das ist schon Stalking, ja?
Ja, aber warum geht dann die Zahl der Femizide nach oben, wenn doch die Frauen viel mehr ermutigt werden zu sagen, stopp und hier an der Stelle hören wir mal fein auf?
Ja, vielleicht genau deswegen, weil sie dann jetzt, weil es ihnen eher bewusst ist, genau, sich wehren und dann eben mit juristischen Mitteln oder familiengerichtlichen Mitteln.
Also es kommt jetzt eher zu Gewaltexzessen, weil die Frauen nicht mehr kuschen.
Vielleicht, weiß ich nicht.
Oh, das ist eine gewagte Szene.
Also ja, das wäre halt interessant gewesen, dass doch, vielleicht hätten wir doch noch mal irgendwie.
Kann man nicht, das kann man glaube ich so nicht.
Nein, also ich will das nicht jetzt als Wahrheit hinstellen.
Ich weiß,
aber das sind jetzt Gedankenspiele, die ich anstelle, weil ich versuche zu verstehen, warum diese Anzahl steigt. Vor allem.
Ich betone noch mal, also unterstütze dich dabei, nicht nur die Anzahl der Femizide, sondern auch die Anzahl der häuslichen Gewaltdelikte, die angezeigt werden, der Sexualdelikte. Alle Delikte oder alle Straftaten gegen Frauen sind ungefähr im Schnitt zwischen 8% und 9%, kommt alles in die Shownotes, sind gestiegen. Wir hatten zum Beispiel im Jahr 2024, wahrscheinlich in 2025 noch viel mehr, knapp 270.000 Menschen Opfer von häuslicher Gewalt, 270.000 Menschen, die Anzeige erstattet haben. Das sind natürlich 70,8% Frauen. So, das war ja deine Frage eingangs.
Ja,
so,
genau.
Das ist so eine Zahl. Ne? Die kann man auch überall nachlesen. Und auch die Sexualdelikte, die Übergriffe, die werden immer mehr. So.
Aber da muss man natürlich jetzt auch sagen, es ist mehr in der Gesellschaft angekommen. Dieses Thema ist angekommen.
Ja, das glaube ich.
Und da macht auch die Presse mit, da macht Social Media mit, machen wir uns mal nichts vor. Jetzt seit neuestem übrigens auch KI mit. Also das heißt, wir haben dann immer mehr Quellen für Menschen, denen irgendwas passiert ist, die dann für sich entscheiden, was ich jetzt mit, ne, was ich da draus, ich sag jetzt mal aus dem, was mir passiert ist, machen kann. Wie mir geholfen werden kann, indem ich es anzeige oder anderweitig was mache. Oder eben auch, dass ich eben nichts mache. Also das heißt, es gibt jetzt viel mehr Informationen, sage ich mal, für Leute, denen sowas passiert ist, als das früher gewesen ist. Das glaube ich schon.
Du meinst eher, die Dunkelziffer sinkt und die helle Ziffer steigt? Aber
das glaube ich nicht.
Nicht so, sagt die Statistik auch. Timo winkt schon.
Eher im Gegenteil.
Dunkelziffer ist noch höher.
Genau.
Deutlicher.
Ich glaube einfach auch, dass gerade durch die sozialen Medien viele Menschen auch viel offener damit umgehen und das in TikTok-Videos verpacken oder wie auch immer und dann auch entsprechenden Zuspruch kriegen, ne? Durch ja. Leute, die es sehen, die sich damit identifizieren können, die merken, oh, das habe ich auch schon erlebt und das war nicht okay. Also ich glaube, dass das vielleicht auch dazu beiträgt.
Worauf ich wieder raus will, ist, ne, wie mit Corona, das gab es ja auch nur, weil mehr getestet wurde. So, weißt du, also wäre ja jetzt wieder so eine Argumentation, der man entgegentreten muss, dass es eben tatsächlich steigende Zahlen sind und es nicht eben einfach nur ist, dass die Menschen jetzt einfach die Hand heben, die vorher nicht die Hand gehoben haben.
Ja, so. Ja, ich will auch noch eine Brücke schlagen wollen an dieser Stelle mit der Frage an euch, mit der Brücke auch zu einem anonymen Fall. So. Was sind denn für euch aus euren jeweiligen Sichtweisen Anhaltspunkte dafür, dass sich Frauen wirklich Gedanken machen müssen, boah, jetzt wird's echt eng, also dass die vom Tode bedroht sein könnten. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will, dass ihr nämlich gerade, es gibt einen anonymisierten Fall, den wir gleich mal ein bisschen darstellen wollen und deswegen diese Brücke. Was sind denn das für Verhaltensweisen oder vom Täter, ne, oder Verhaltensweisen der Frau, wo man wirklich richtig Bedenken hat, wenn das so weitergeht, dann wird er sie töten.
Also ich glaube, das kann man nicht allgemeingültig formulieren.
Nee, muss ja nicht allgemeingültig sein. Also dann macht es dann eurem Beispiel.
Also ich würde jetzt mal ein bisschen allgemeiner machen als von unserem Beispiel weg, weil was wir ja halt auch ganz häufig haben, gerade bei der häuslichen Gewalt, ist, dass Frauen ja auch ganz viel ertragen, dass die Schuld bei sich suchen, dass sie immer sagen, es liegt an mir, weil ich habe irgendwas falsch gemacht und deswegen haut er mich oder was auch immer. Und dass dann relativ viel, wie gesagt, ertragen wird. Dann wird eine Anzeige erstattet. Dann merkt man, jetzt wird es eng. Dann nehmen wir die Anzeige wieder zurück. Dann passiert es wieder. Und dass das so eine Spirale ist, die irgendwie nie aufhört. Das haben wir, also habe ich jedenfalls, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Melanie, in der Praxis sehr, sehr häufig. Und dass dann im Prinzip glücklicherweise die meisten die Kurve kriegen, sich dann vielleicht auch trennen. Wenn sie merken, das ist so toxisch, das geht nicht an meinen Körper, meine Seele und so weiter. Aber auf der anderen Seite es eben leider auch Fälle gibt, wo das nicht funktioniert. Ja? Also das ist ganz schwierig. Und bei unserem Fall ist das so, sehr aggressiv.
Sehr aggressiv, hoher Drogenkonsum über Jahre hinweg kommt da noch dazu.
Der Mann,
ja. Und tatsächlich die Problematik oder die Tatsache, dass es ein Kind gibt, zu dem der Vater keinen Zugang erhält.
Weil das Gericht entschieden
hat. Gerichte das so entschieden haben.
Das macht ihn aggressiver?
Oh ja.
Definitiv, das macht ihn sehr aggressiv. Und das Unverständnis, dass er an dieser Situation selbst schuld ist, weil eigene Haftstrafen dazu kamen, die dann ein beispielsweise begleitetes Umgangssetting wieder durchbrochen haben.
Also noch nicht mal das geht mit ihm. Also keine
Begleitung. Das geht gar nicht.
Nichts, eigentlich geht überhaupt nichts, weil, wie es die Melanie gerade gesagt hat, er überhaupt kein bisschen verstanden hat, dass das Problem bei ihm liegt.
Okay.
Ja, also das.
Und das war auch tatsächlich der erste Fall, in dem ich mal in einer Umgangsverhandlung einen Gewaltschutzantrag zu Protokoll gestellt habe.
Weil du das Gefühl hattest, die Frau ist in Gefahr?
Ja, definitiv.
Ja. Kann man das beschreiben? Warum war die Frau in Gefahr? Aus deiner Sicht?
Wie kann man das beschreiben? Ulrike, du warst dabei, korrigiere mich. Weil er dermaßen aggressiv durch die Decke gegangen ist, dass seine eigene Bevollmächtigte ihn definitiv nicht mehr im Griff hatte, dass im Vorhinein schon ein Wachtmeister mit im Sitzungssaal war, der andere hat vor dem Sitzungssaal gewartet, dass er so dermaßen durch die Decke gegangen ist, dass ich noch gedacht habe, oh gut, Ulrike sitzt dich da dran.
Okay. Okay. Genau.
Nein, aber es war eine so bedrohliche Situation, dass er letztlich auch aus dem Gerichtssaal entfernt werden musste. Und da er gemerkt hat, dass er, sein Ansinnen war ja, Umgangskontakte zum Kind zu bekommen, dass er damit nicht durchkommt, tatsächlich ich oder meine Mandantin auch selbst, hat sie mir dazu geflüstert, davon ausgehen musste, dass, wenn er jetzt nicht zu seinem Recht kommt, sprich sein Kind nicht sehen darf, sich das auch mit Gewalt durchsetzen wird.
Gegenüber dem Kind oder gegenüber der
Mutter? Also gegenüber beiden. Es ist dann eine Gewaltschutzverfügung ergangen zugunsten der Mutter und ein Kontaktverbot zugunsten des Kindes.
Ah ja, okay.
Wobei in dem Moment er ja gegen alle im Prinzip, ich sag jetzt mal, geschossen hat, ja, verbal zumindest. Also er hat ja angedroht, ich hole mir das, was mir zusteht. Mhm. Also das ist schon sehr...
Aber es war, genau, aber aus eurer Sicht war es schon eine reale Gefahr für die Mutter. Also wir sprechen über Femizide, dass er gegenüber der Mutter jetzt nicht nur aggressiv werden könnte, sondern sie auch im Worst Case umbringt. So, jetzt hat er, okay, alles klar, jetzt hat er also so einen Beschluss bekommen. Mhm. Du hast ja gerade gesagt nochmal, Ulrike, ne? Das sind ja nur Papiertiger, da reden wir auch drüber. So, ja, jetzt gibt es so einen Beschluss, das ist ja toll. So, und nu?
Also da ist es meiner Wahrnehmung nach aktuell so, also das ist in der nächsten Instanz anhängig, aktuell hält er sich dran, weil er hofft ja noch immer, Umgang mit seinem Kind zu bekommen.
Und wenn der für immer ausgeschlossen werden könnte?
Keine dann wird es richtig problematisch, ja. Also dann wird es richtig gefährlich.
Gefährlich für die Mutter?
Mhm. Bin ich mir sicher.
Da wissen wir nicht, was passiert.
Was, wenn ihr jetzt Politik, was würdet ihr machen? Wie könnt ihr die Mutter schützen?
Die Mutter...
Da sind wir wieder beim Papiertiger. Das ist ja so.
Richtig, also der Mutter nutzt in dem Fall der Papiertiger wahrscheinlich rein tatsächlich nichts. Ja, die hat es alleinige Sorge. Richtig, ich wollte gerade sagen, die hat es alleinige Sorgerecht. Also am besten zieht sie 500 Kilometer weit weg. Und hofft jetzt, dass ein Strafverfahren ist, oder mindestens ein Strafverfahren ist noch offen gegen den Kindesvater, dass da irgendwann er wieder verurteilt wird und muss eine Freiheitsstrafe antreten.
Zum besseren Fallverständnis, war er schon mal in der Vergangenheit aggressiv gegenüber der Mutter?
Ja.
Er ist einschlägig
verurteilt, also wegen auch Gewalt in der Schwangerschaft.
Ja, und
also der hat ihr, genau, also er hat ihr versucht, das Kind aus dem Leib zu treten.
Alles klar. Gut, das also ist das schon eine klare Nummer. Das heißt aber, und jetzt das, deswegen ist dieses Fallbeispiel so spannend, ne? Das heißt jetzt, gehen wir mal, man überlegt, okay,
das Kind, man kann vielleicht noch ganz kurz erläutern, dass Ulrike Verfahrensbeistand für das Kind ist.
Ja.
Sonst fragt sich der Zuhörer vielleicht, warum...
Kein Strafanwalt, genau. Ja, alles gut, es gibt noch kein Strafverfahren. Genau, richtig.
Genau.
Und du bist Anwältin für die Mutter. Ja. Gut, okay, das ist nochmal ganz wichtig. Aber das heißt aber, man kommt ja trotzdem jetzt an einen Punkt, wenn ein Gericht entscheiden sollte, aus welchen Gründen auch immer, mit Recht übrigens, dass der Umgang zum Kind bis zur Volljährigkeit zum Beispiel ausgeschlossen wird, dann hat er gar keine Chance mehr. Er steht mit dem Rücken an der Wand, dann wird es gefährlich für die Mutter. Das heißt, dann bleibt der Mutter nur noch übrig, wegzuziehen?
Mhm. Eigentlich schon.
Wäre die Konsequenz.
Um sie zu verstecken?
Um sie zu verstecken, beziehungsweise die Hoffnung,
er erlebt keine Repressalien vom Staat?
Naja, gegen ihn laufen ja noch Strafverfahren.
Ja, gut.
Okay. Aber das wird dauern. Da sind wir ja wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, leider Gottes, dass das halt einfach alles immer so lange dauert. Ja?
Also die Frau ist schon tot.
Wir haben schon genug Gesetze, die wir anwenden können, das könnte man machen, aber...
Nee, man braucht da immer schärfere Gesetze, also...
Ist die Frage, warum ist der nicht in Untersuchungshaft zum Beispiel, ne? Also von
dafür,
warum denn? Weil die Strafe.
Ja,
weil es dafür zu schwach ist.
Dafür reicht es nicht. Ja. Das ist genau der Punkt. In dem Fall ist das leider wahrscheinlich so. Wobei bei dem Haftgrund bei ihm bin ich mir gar nicht so sicher. Da könnte man vielleicht wirklich schon mal was Verdunklungsgefahr, könnte man möglicherweise was machen. Weil Verdunklungsgefahr heißt ja, wenn man jetzt irgendwelche Zeugen bedroht, ne? oder sowas. Aber eher, das Problem ist halt, wenn solche Leute dann, wenn so ein Verfahren läuft, nicht in Untersuchungshaft sind, dann fühlen die sich natürlich auch sicher, ist klar. Dann wiegen die sich so ein bisschen in Sicherheit, so nach dem Motto, naja, da wird schon nichts groß bei rauskommen. Und dann ist das noch schlimmer. Und ich gehe mal davon aus, dass vielleicht jetzt hier die Familienrichter entsprechend mal diese ganzen Akten auch mal an die Staatsanwaltschaft weitergeben, um zu dokumentieren, wie der so drauf ist, weil dann könnte man möglicherweise einen Haftgrund konstruieren, will ich jetzt nicht sagen, das klingt irgendwie so gemacht, aber finden zumindest, um da irgendwas zu bewirken. Aber
ich stelle jetzt eine provokante Frage, aus dem Grunde, dass ich die Erfahrung aus vorherigen Podcast-Folgen dazu habe. Und zwar, wie ist denn das soziale Umfeld dieser Konstellation? Also ich nehme mal nicht an, dass das irgendwie ein Firmenbesitzer ist, der hoch angesehen in der Gesellschaft ist, sondern so. Gibt es da keine Familie gibt es keine.
Wobei auch da häusliche Gewalt passiert.
Na, selbstverständlich, deswegen frage ich das ja so. Aber wir haben ja immer gesagt, ist, ne, Rückhalt in der Familie. Ich meine, ich finde es ja schon mal gut. Ich meine, irgendwann ist auch der Punkt gekommen, wo man es nicht mehr verstecken kann, auch als betroffene Frau nicht, dass die Frau von sich aus eben in diese Verfahren geht und auch sagt, ne, ich, also jetzt langsam ist der Punkt gekommen, wo ich mir mal Sorgen um mein eigenes Leben und auch um das Leben meines Kindes machen muss. Aber was ist da mit Familie, was ist mit sozialem Umfeld, das da einschreitet? Schreitet da, ist da niemand?
Vom Täter jetzt oder
insgesamt,
vom
Opfer? Also von beiden. Also, ich mein,
also beim Täter kann ich es nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, okay. Also meine Mandantin hat definitiv ein entsprechendes familiäres Umfeld.
Die sie unterstützen,
ja. Okay. Ja. Na, die lebt auch mit ihrem Kind da im familiären Setting.
Eher weniger. Er hat auch Geschwister, die auch schon mal, soweit ich das weiß, in Haft waren. Also das ist jetzt von wegen, das war ja die Frage nach dem Umfeld. Ja, also das ist jetzt nicht, zumindest offensichtlich in dieser Familie nichts Ungewöhnliches.
Und im Grunde hat es meine Mandantin da genau richtig gemacht. Also der ist die Trennung schon in der Schwangerschaft letztlich gelungen und kämpft, oder wir kämpfen jetzt im Grunde gemeinsam. Das Kind ist jetzt 6 Jahre alt, seit Geburt des Kindes darum, dass das Kind keine Kontakte zum Vater haben muss.
Das ist kurios.
Ja, schon.
Das ist schon wirklich kurios.
Ja. Na, und sie hat zwischendrin so ungefähr 2 Jahre Ruhe gehabt, weil er inhaftiert war. Und dann ging es wieder los.
Ja, aber dass das Kind keinen Kontakt zum Vater haben muss. Weißt du, die Diskussion hat man, glaube ich, jetzt in jedem Podcast, in jeder Folge, wo es irgendwie um Sorgerecht oder Umgangsrecht oder irgendwas ging, wo ich gesagt habe, wie ich meine, ne, Anrecht, wenn ich jetzt ein vernünftiger Vater bin, Anrecht auf Umgang gut und schön, aber in so einem Fall, dass das überhaupt darüber diskutiert werden muss, ob das Kind Umgang haben muss, weil der Vater ein Anrecht drauf hat, ich finde halt, jemand, der so drauf ist, der hat einfach alles verwirkt.
Aber das ist alles genau seine Auffassung. Das ist genau seine Auffassung, weil er der Vater ist, hat er ein Recht drauf.
Genau, ja, er braucht den Kontakt zu seinem Kind für seinen weiteren Werdegang. Also nur wenn er Kontakt zu seinem Sohn hat, wird es ihm gelingen, irgendwie ein straffreies Leben zu führen.
Okay,
also ich habe sinngemäß bereits vorgetragen in beiden Instanzen, also wenn das die Geburt eines Kindes oder die Tatsache, dass man Vater wird, nicht schafft, dann fehlt mir die Fantasie, was persönliche Kontakte dann da noch retten sollen.
Ja, gut. Ich finde jetzt mal, ist das Thema, genau, das ist jetzt aber nochmal ganz spannend gewesen zu rauszuhören, ne? Dass das auch Situationen entstehen, trotz unserer Gesetzsprechungen und so. Gewaltschutzgesetz hier, bla bla bla, Kontaktverbot und hier noch ein Beschluss und da noch ein Beschluss, aber dass ihr trotzdem sagt, okay, ist trotzdem immer noch eine Gefahr da. Und letztendlich der Mutter, um sich wirklich in Sicherheit wiegen zu können, dann müsste sie umziehen, vielleicht auch fremd und Adresse und so ein Kram. Ne? Also, weil ne, der Täter wird ja vielleicht bestraft, vielleicht auch nicht. Genau. Also das ist ein Beispiel. Ich würde gerne mal auf Präventionsmaßnahmen. Wir haben jetzt so rumgekloppt, dass alles so schlimm läuft. Was sind denn eure Ideen? Wie kann man denn potenziellen Femiziden und auch anderen Gewalttaten gegen Frauen sich dagegen stellen, entgegnen, wie auch immer?
Also das Wichtigste ist, dass die Frauen stark gemacht werden. Ne? Ja. Dass sie nicht nur meinungsstark, sondern auch sonst stark gemacht werden. Und dass sie wissen, was ihre Rechte sind, dass sie wissen, wo sie auch Hilfe bekommen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Da sind wir dann aber wieder bei der Praxis, dass dann die Hilfe auch wirklich eine Hilfe ist und nicht nur so scheint, sage ich jetzt mal. Weil eben hat es Melanie gesagt, es muss immer erst was passieren, bevor eingegriffen wird. Das ist leider wirklich so. Und entsprechend denke ich mal, dass wir wieder beim Gesellschaftlichen, ist das vielleicht wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass man dann frühzeitig schon daran arbeitet, dass Frauen sich auch wehren dürfen, logisch. Ja.
Ja gut, aber jetzt hast du ja, darauf wollte ich ja vorhin schon mal raus, ne? Du hast vorhin gesagt, dass gerade jetzt so über soziale Medien oder ganz stumpf gesprochen Frauenzeitschriften, eigentlich in allen Medien, genau das ja auch thematisiert wird. Ne? Also das Thema Femizid wird thematisiert, das Thema Gewalt an Frauen wird verstärkt thematisiert, die Frauen werden aufgeklärt, sie kriegen Informationen, Leute können sich dazu äußern, die Bereitschaft sich dazu zu äußern, ist größer. Und trotzdem steigen doch die Zahlen.
Mhm. Weil das halt, ja gut, das ist halt sehr abstrakt. Das heißt, die Frauen müssen dann, das Wichtigste ist ja, dass ich erstmal erkenne, dass ich in so zum Beispiel in einer toxischen Beziehung bin und dass ich erkenne, ich muss da was dagegen tun. Wenn ich dieser Schritt ist erstmal der allerwichtigste. Mhm. Wenn der Schritt nicht erfolgt, dann helfen die sozialen Medien nichts, dann helfen die Frauenzeitschriften, dann hilft überhaupt nichts. Mhm. Und dieser Prozess, ja, dass man versteht, so geht's nicht weiter, der kann halt auch leider lange dauern. Also ich kann da jetzt mal, war jetzt nicht vorbereitet, aus meinem Bekanntenkreis, ist schon ganz viele Jahre her, eine Sache erzählen. Da hat von einem Freund, dessen Freund hatte geheiratet und dann war die Hochzeit und dann ein paar Monate später stand auf einmal die Frau bei mir vor der Tür, hatte ein blaues Auge. Und dann hat sie gesagt, ja, der hat mich geschlagen. Und dann hat sie auch sehr plastisch geschildert, wie das alles war. Und hat dann erzählt, er hätte sie blutig geschlagen, dann hätte er die Hände sich abgewaschen und hätte weiter geschlagen. Und dann habe ich gleich als allererstes Reflex Strafrechtler gesagt, ja, müssen wir jetzt anzeigen. So, und dann habe ich eine sehr gute Freundin angerufen und habe gesagt, hier, pass mal auf, hier ist jemand, der ist das und das und das passiert, der Mann hat sie geschlagen, wir gehen erstmal zum Arzt, lassen das alles attestieren und so weiter und die möchten eine Anzeige machen. Und dann sagt die zu mir, ich zitiere, bist du dir sicher? Ich sag dir, Uli, am Ende bist du der Arsch. Mhm. Das war das Zitat. Und wie ist es passiert? Was ist passiert? Genau das. Die Frau ist wieder zurückgegangen zu dem Mann und hat, während sie jetzt bei mir, die hat eine Woche bei mir gewohnt, immer gesagt, ja, ich bin doch da vielleicht schuld und vielleicht habe ich ja was Falsches gesagt, dass der so ausgeflippt ist und immer, wenn der Alkohol trinkt und ich muss doch was dagegen machen, ich habe keinen Kontakt mehr zu denen. Mhm. Also es kam nie zu einem Strafverfahren, es wurde nie irgendwie umgesetzt. Mhm. Okay, mittlerweile sind sie geschieden, weil vielleicht irgendwann sie dann doch verstanden hat, dass es so nicht weitergeht. Mhm. Aber nur mal so, selbst wenn ich, die ich weiß, was für Maßnahmen ergriffen werden müssen, da nicht weiterkomme, weil der oder diejenige das überhaupt gar nicht annimmt, dann sind uns allen die Hände gebunden. Und das ist das Problem.
Ja.
Also das habe ich ja, glaube ich, in einem der anderen Podcasts auch schon mal gesagt. Das ist auch für mich in so einem Beratungssetting ganz, ganz schwer, dass ich dann am Ende manchmal das Gefühl habe, die haben es verstanden und dann ist manchmal die Freundin noch dabei oder die Mama oder die Schwester und ich denen dann auch im Rausgehen noch sage, jetzt sie bestärken sie jetzt nochmal da drin und ich mache meine Anträge fertig und brauche dann für so ein Eilverfahren nur noch eine eidesstattliche Versicherung, mache das alles fertig und dann kommt am nächsten Morgen, ach, vielen Dank, Frau Langewege, für das super Gespräch und so, aber wir haben noch mal geredet und es wird nicht wieder vorkommen. Mhm. Ne?
Also das heißt, ich nehme auf, dass quasi dass die eher auf auf den Trichter kommen sollten. Sie sind in einer toxischen Beziehung. Mhm. Ich muss jetzt helfen. Mhm. Ich muss hier raus.
Mhm.
Das heißt also, wenn diese Beziehungen länger dauern, dann manifestiert sich auch Gewalt.
Ja.
Und wenn sich Gewalt manifestiert, kann sie irgendwann auch richtig überschlagen.
Ganz genau.
Gut, aber das,
und kann letztendlich auch zu einer Tötung führen.
Aber das haben wir ja quasi in diesen ganzen vorherigen Podcast-Folgen auch schon thematisiert. Und da war ja auch schon immer die Frage, bei aller Aufklärung und bei allem Bla, es passiert nichts im Kopf.
Ja.
So.
Ja.
Dann ist jetzt die Frage, also ich meine, ohne jetzt da eine Schuldumkehr betreiben zu wollen, aber wie will man denn machen, dass im Kopf was passiert? So, und das ist doch der Punkt. So, und wir reden, ich wiederhole die Zahl gerne nochmal, weil sie einfach sich so schön in Anführungszeichen liest. Wir reden von einem Mord alle 2 Tage in Deutschland an einer Frau aus nichtigem Grund.
Weil sie eine Frau ist.
Ja, also nicht, ich meine, es gibt keinen Grund für Mord. Mord ist ja immer hier niedriger.
Aber das ist die Definition des Femizids. Also die Definition des Femizids ist, es wird ein Mord begangen, weil sie eine Frau ist.
Ja, genau. Ja, darüber reden wir. So, wir reden nicht über häusliche Gewalt und wir reden nicht über blaue Augen eigentlich, sondern wir reden über Tötung. Mord, über Tötung von Frauen aus dem Grund, dass einfach, weil sie da ist.
Und welche Präventionsmöglichkeiten gibt es? Das ist ja auch nochmal.
Ja, aber das ist ja nicht, es ist ja, Femizid meint ja nicht, weil sie weil sie eine Frau ist, sondern das ist ja eine, das hat ja eine Vorgeschichte.
Ja,
genau. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem, was wir eben gerade erzählt haben. Mhm. Also das ist ja, ich glaube jetzt mal in den seltensten Fällen so, dass unvermittelt, ohne dass es da eine Vorgeschichte gibt, das ist das, was du meinst wahrscheinlich, Melanie,
ganz genau.
Dass dann diese Tat passiert. Ja. Mhm. Und da sind wir wieder bei der Prävention.
Genau, also es beginnt mit häuslicher Gewalt und endet irgendwann im Femizid.
Kann
darin enden. Ja. So, je nachdem, wie gestört der Typ halt ist. Dann kann man eigentlich nur auf die, um es abzukürzen, auf die vorherigen Folgen zum Thema verweisen.
Auch, weil
ist, wir haben ja viel drüber gesprochen schon, ne? Und genau, es ist schwierig. Ne?
Im Grunde glaube ich, das war ja ein bisschen Timos Frage, kann man denn da präventiv, was kann man denn da irgendwie machen? Ist, glaube ich, einfach das Bewusstsein zu schärfen, dass das nicht normal ist, was mir da passiert und dass ich mich dagegen wehren muss.
Genau, bevor es eskaliert.
Ja.
Trotzdem würde ich gerne nochmal auf das spanische Modell eingehen. Das ist ganz spannend. Das kam von 2024 aus Spanien tatsächlich. Und zwar ist es eine Fußfessel. Die sozusagen eine elektronische Fußfessel, genau. Die sozusagen dann in Verfahren, wenn es um häusliche Gewalt geht, dem Täter angemacht wird. Und auch die Frau hat quasi so ein Pieper. Mhm. Und um es ganz runterzubrechen, in den Shownotes könnt ihr das genau nochmal nachsehen. Da gibt es so Sperrzonen. Das ist ganz spannend. Und wenn diese Sperrzonen überschritten werden, dann fängt die Pieper an zu piepen. So, ne? Also das heißt, die Frau wird gewarnt, der Mann kommt. Ja, und der Mann kriegt dann auch ein Signal. So, das ist in Spanien entwickelt worden. Spanien, da ist es schon im Gesetz implementiert. Und das habe ich jetzt heute nachgelesen. 4.500 Menschen tragen schon diese Fußfessel. Schon
Lass ordentlich. Mich raten, geht in Deutschland nicht wegen Datenschutz?
Doch, da ist es ein Gesetzentwurf von November 2025.
Na, gucken wir mal.
Und es gibt ein Pilotprojekt in Bayern, da haben es 34 Fälle. Probieren Sie es gerade aus. Das soll quasi von den Familiengerichten verortet werden können. Die Frage ist, um das sozusagen dann einzudämmen, ne, mögliche Übergriffe.
Und so eventuell aber auch nachweisen zu können, dass irgendwelche Kontaktverbote zum Beispiel nicht eingehalten worden sind.
Zum Beispiel.
Könnte man
Also, es gibt so einen Beschluss, also so ein Näherungsverbot. Und dann gibt es schon enorme Vorstrafen und dann wird die Fußfessel angeordnet und dann
Welche Hürden gibt es denn für diese Anordnung?
Was muss
denn passiert sein, damit das geht?
Genau, das ist alles im familiengerichtlichen Setting verankert, also auch soll hier wohl in Deutschland so sein. Das heißt, wenn es ein Gewaltschutzgesetz erlassen wird, beziehungsweise eine Anordnung erlassen wird, aber es ist schon mehrfach vorher auffällig geworden, ja, dann gibt es die Möglichkeit, also in Spanien ist es auf jeden Fall so, dass dann sozusagen das Familiengericht eine Fußfessel anordnet, ja, für einen bestimmten Zeitraum. Um zu überprüfen, hält er sich an dieses Gebot oder nicht.
Warum macht man das nicht direkt beim ersten Mal?
Na, aber da wollte ich gerade drauf eingehen. Ich glaube, dass die deutschen Familiengerichte das gar nicht anordnen würden, wenn es der Erstfall ist, sondern dass das eine Katalogtaten des Gewaltschutzgesetzes wird und dass man dieses Schwert erst greifen kann, wenn es definitiv zu einem Verstoß gegen die bestehende Gewaltschutzverfügung gekommen ist.
Glaube ich auch, ja.
Aber warum? Also ich meine, er hat ein Kontaktverbot. Warum nicht einfach klick, fertig?
Naja, aber vielleicht hält er sich ja auch an das Kontaktverbot. Weißt du ja nicht.
Dann piepst das Ding halt nie.
Na?
Ja, ich glaube, das ist ein Gesetzentwurf nur, ne?
Ja.
Und da ist es noch gar nicht implementiert.
Ja, dann hat der Datenschutzbeauftragte ja auch Zeit.
Ja, auch. Und die Frage ist einfach nur, wie ist die Wirksamkeit? Also
ich habe da schon ein bisschen Zweifel. Also elektronische Fußfessel, das klingt ja total super.
Ja, klingt super.
Es piept da. So, und dann ist er in der Nähe.
Ja.
Und dann, also ich meine, man muss halt überlegen.
Wie nah muss ich sein, um schießen zu können, ne?
Und genau, das heißt also, wenn der Impuls kommt, dann gibt es diese Meldestelle, dann gibt es die Information an, also ich glaube, das ist ja es gibt ja im Moment auch schon bei Straftätern diese Fußfesseln, bei der Bewährungshilfe ist das, soweit ich das weiß.
Ja.
So, dann sieht der, ach Gott, da nähert er sich. Und wie geht es dann weiter? So, dann geht es weiter, dann rufen wir mal die Polizei. Und
vielleicht nähert er sich aber ja auch unabsichtlich. Also vielleicht gehen sie auch einfach zufällig
beim Hacken des Einkaufen. Oder ich finde die Fußfessel doof und mache die einfach mal ab. Also das ist eine ganz schwierige, also ich finde es schwierig, weil es auch wieder, also für mich suggeriert es mehr Sicherheit, als tatsächlich meiner Meinung nach wirklich bewirkt. Aber das ist, ich bin ja immer hier mal der Bedenkenträger in diesem
Völlig Podcast. Völlig okay. Es wäre ja eigentlich total gut, wenn das Ding gleich mit so einem Elektroschock verbunden wäre. Ne? Also wenn er wirklich so weit geht, dass er der Frau gegenübersteht und sie bedroht, dass sie dann ihr Knöpfchen drückt, das macht Fakt, sondern Licht
dabei. Wie so ein Taser.
Ja, natürlich. So, ist ja naheliegend.
Das ist eine gute Idee.
Ja, das ist eine total gute Idee.
Aber ich glaube aber nicht, dass in unserem Rechtssystem, also
ein Taser dann muss,
nein, ich bin wieder bei der Fußfessel, dass die Familiengerichte das anordnen das ich würden. Ich wenn ich erstmalig eine Gewaltschutzverfügung beantrage, ist die manchmal tatsächlich schwierig, dem Gericht so glaubhaft zu machen, dass es idealerweise, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, dass es die Gewaltschutzverfügung erlassen wird ohne vorherige Anhörung.
Naja.
Na? Genau. So, also das ist schon schwierig, ohne vorherige Anhörung eine Gewaltschutzverfügung zu kriegen, geschweige denn dann direkt eine Fußfessel.
Und dann wehrt er sich dagegen, dann gibt es noch die Anhörung.
Dann geht es ans OLG.
So, also das ist alles, also ich finde, also die Fußfessel ist, das hört sich super an, aber ich weiß, also da sind wir doch wieder, wenn einer wirklich so gewaltbereit ist, und so in der Hinsicht fixiert auf eine Frau, ihr was anzutun, lässt er sich dann von der Fußfessel davon abhalten?
Wenn die einen Taser drin hat, ja.
Vielleicht kannst du das mal an die Regierung weitergeben.
Schreibst du mal den Herrn Merz.
Ich glaube, Hessen hat aber jetzt auch sowas geplant, wenn ich das richtig.
Ein Taser?
Nee.
Den haben sie tatsächlich
die Fußfessel,
schon
länger. Genau, die Fußfessel.
Aber die Fußfessel.
Ja, ja. Nee, das ist. Also nochmal. Ja,
was ist denn in Spanien? Funktioniert
es? Ja, genau. Immer? Es funktioniert. Das wollte ich gerade sagen. Also das sind jetzt die aktuellen Zahlen. Bei 4.500 Menschen. Ist die Fußfessel angebracht worden und es gab innerhalb dieser Kohorte keinen Femizid. Gut, das ist jetzt auch eine ganz kleine Kohorte.
Aber also bei 4.500, wie viel Taten haben wir eben gesprochen?
Ja, das ist die Zahl, die ich gerade habe.
Ja, jetzt müsste man die Kontrollgruppe nehmen, weißt du?
Ja, gut, sagen, aber letztlich kannst du auch sagen, wenn es ein Frauenleben schützt, dann reicht es schon.
Ist schon okay. Ja, ich würde den Bogen jetzt gerne mal schließen wollen. Gut, die Thesen sind bestätigt. Das war ja im Prinzip nach
schon bestätigt, meint, als du sie Minuten ausgesprochen hast.
Ja. Schade, oder?
Ja, das ist auch so.
Oder?
Das ist es wirklich. Also,
es gibt keine wirkliche präventive Maßnahme. Es, Aufklärung, das hast du gesagt gerade. Also
Aufklärung,
Frauen, Stärkung, Aufklärung, gar keine Frage. Grenzen setzen, merken, wo fängt toxische Beziehungen an, wo wird es gewalttätig, wo muss ich ausbrechen. Aber das heißt,
aber
mit unserem ganzen juristischen
Apparat. So schwer, wirklich. Ja. Also,
oder polizeilichen Apparat. Ich habe auch schon mal ein kurzer Einschub. Wenn man eine Gefährderansprache macht von der Polizei, kann das sogar zum Gegenteil führen. Dann werden die erst richtig wild.
Das ist so.
Das heißt, Polizei kommt hin, sagt so, hier.
Du.
Ja, dann sagt der, jetzt erst recht. Also, oder? Also, wir haben keinen.
Nee.
Oh. Ja, und tatsächlich.
Ein ernüchterndes.
Tatsächlich verweise ich auf die vorherigen Folgen,
Ergebnis.
Weil ich glaube, wir mit beiden von euch zum entsprechenden Thema schon mal eine Podcast-Folge gemacht haben. Wir sind genauso ernüchtert da rausgegangen.
Ja.
Weil immer wieder die Frage, die ich mir stelle, im Raum steht, nämlich bei all der Aufklärung und so selbstbewusst wie Mädels heute quasi ins Leben starten als Gen Z,
auf jeden Fall.
Was ja super ist. Und auch wirklich zu befürworten. Und trotzdem bleiben die in diesen gewaltbelasteten Beziehungen häufig stecken. Und trotzdem versuchen sie, den Mann irgendwie umzuerziehen. Also entweder so nach dem Motto, es ist mein persönliches Projekt oder ich war nicht das gute Weibchen, weißt du? Und ich kann immer noch nur wiederholen, ich verstehe es nicht und ich habe nach wie vor kein Verständnis dafür. Und da kriege ich wahrscheinlich jetzt wieder böse Kommentare von Betroffenen, wie beim letzten Mal, die sagen, wir können verstehen, dass du es nicht verstehst, aber es passiert eben so. Ich verstehe nicht, warum. Und auch nach wie vor nicht, nach all den Folgen, die wir darüber gemacht haben zu dem Thema, ich verstehe es nicht.
Also das ist vielleicht auch ganz ehrlich nicht rational zu erklären. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Ja,
und deswegen ist dann auch die, also ich habe das ehrlich gesagt auch manchmal überhaupt kein Verständnis für. Also die Geschichte, die ich eben erzählt habe, das war für mich auch, Also sehr ernüchternd, aber gleichzeitig auch erhellend.
Manchmal ist man ernüchternd, weil ich dann auch denke, wirklich in langen Beratungsgesprächen und mal Telefonate. Mhm. Und ich mir denke wirklich, okay, sie hat es jetzt begriffen und ich kann ja aus anwaltlicher Sicht nur das machen, was uns zur Verfügung steht. Und dann ist es einfach so bedauerlich, wenn, nein, bitte stellen Sie den Antrag nicht. Ich nehme den Antrag wieder zurück. Auch diese Variante gibt es und es einfach für alle eigentlich nur eine Katastrophe ist.
Wie oft sitzen dann die Frauen, also bei mir zum Beispiel, mit einem blauen Auge und sitzen da und versuchen noch zu erklären, warum das passiert ist. Ja? Also nicht.
Und
nicht
sagen noch, er hat mich ja nicht totgeschlagen.
Ja, oder vielleicht habe ich ihn ja provoziert und ja, vielleicht hätte ich irgendwie das nicht sagen sollen. Hm. Also diese Umkehr, ja, das ist auch
trotz
ein Teil davon.
Aller Aufklärung.
Ja, natürlich. Also das macht, und das deprimiert, also mich deprimiert das oft, ja, sage ich ganz ehrlich. Ja. Und dann ist es genauso, wie Melanie sagt, da sitzt du da, dann gibst du dir Mühe, eine Stunde sitzt du dann da, erklärst denen das und also immer eindringlich sagst, hier, willst du denn wirklich zurück? Wollen sie denn wirklich zurück? Ist das denn wirklich auszuhalten? Wie soll denn das weitergehen und so weiter? Ich meine, man will den Leuten auch keine Angst machen, aber auf der anderen Seite denk oft, das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, aber auch das bringt nichts. Ja, das bringt nichts.
Gut, ich meine, du kannst ja schlecht hingehen und kannst sagen, der bringt sie
irgendwann um. Genau, das kann man ja nicht sagen.
Das ist ja dann auch eine quasi
kann man schon sagen.
Üble also, Nachrede.
Nee, wäre das kann man nicht sagen, auf das keinen Fall.
So nicht sagen.
Ich sehe die Gefahr, dass, wenn sie so weitermachen.
Nee, kann man nicht. Also ich weiß nicht, Melanie, aber nein, das ist nichts, was wir. Also
ich habe noch in keinem Beratungssetting gesessen und habe gesagt, denken Sie mal drüber nach.
Ich finde die Taser-Idee vom.
Da komme ich jetzt wieder drauf zurück. Nein,
wir machen den Bogen zu. Es ist spannend, war eine spannende Diskussion. Ich fand das Fallbeispiel nochmal total gut und das war ein Tête-à-Tête. Es ging ja hin und her, ne, zwischen euch beiden.
Wir sind uns aber eigentlich weitestgehend einig.
Ja. Ja, also zwischen uns geht es auch immer hin und her. Ja. Nein, war gut. Sehr ernüchternd. Wir gehen hier raus aus dem Podcast mit der Erkenntnis, dass vieles nicht reicht. Prävention, ja, ist gut. Aufklärung ist gut. Gesetzliche, judikative Möglichkeiten sind begrenzt. Mhm. Sind einfach immer noch begrenzt.
Aber sie passieren jetzt wenigstens mal. Ne? Was du ganz am Anfang gesagt hast. Ne? Dass eben das von dem Totschlag.
Gut, genau. Da, ich glaube, also es bewegt sich da definitiv.
Da
definitiv was. Also auch im Kontext der Istanbul-Konvention war es ja, oder beziehungsweise in dem geschilderten Fall war es zu Beginn so, dass die Rechtslage auch noch ein bisschen anders war, als es aktuell ist. Also dass die Mutter tatsächlich begleitete Umgangskontakte zulassen musste. So, und da gibt es jetzt auch eine gravierende Rechtsprechungsänderung, die wirklich sagt, also wenn eine Mutter sowas erlebt hat, das Kind zwar nicht, ne, aber die Mutter sowas erlebt hat, ist es ihr nicht zumutbar, Umgangskontakte zwischen Kindern und Vater zuzulassen, weil das ja auch quasi wieder wie eine Retraumatisierung der Mutter
ist. Ja, da passiert ja was. Ne?
Also auch da passiert was.
Auf jeden Fall, genau. Das ist schon mal ganz gut.
Das vielleicht noch mal als kleinen Lichtblick. Also es passiert was, aber leider zu langsam.
Das ist das. Und mit diesem kleinen Lichtblick werden wir diese Folge beenden. Wir haben eine nächste Folge. Wir verraten aber nicht das Thema. Das ist noch nicht so ganz klar. Da kommen noch Gäste, die schon zugesagt haben, wieder abgesagt haben, neue Gäste zugesagt haben. Deswegen können wir da noch nicht ganz konkret werden.
Ich habe mich gerade gefragt, warum du zu mir guckst, aber ich weiß jetzt noch nichts.
Nein, du bist nicht krass. Nee, alles gut. Du übrigens auch nicht, Ulrike, alles gut.
Sie hat schon ängstlich geguckt.
Vielen lieben Dank.
Aber da hast du geguckt, als wärst du noch nicht ganz fertig gewesen.
Doch, ich bin schon fertig, aber ich hätte vielleicht noch ein Thema für euch. Aber das machen wir dann, wenn der Mikro aus ist.
Auch gut. Finde ich auch gut.
Super.
Nein, wir bedanken uns recht herzlich, Ulrike Ristau, Melanie Langewege.
Sehr gerne.
Für diesen wirklich spannenden Austausch nochmal. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Eine Stunde. Leck mich am Ärmel.
Ja, das kannst du mal schneiden. Ciao.
Tschüss.